Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff wächst und kippt von Hoffnung auch schon mal zu Ungeduld. Nachdem Großbritannien für einen Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer bereits vor 2 Tagen ein Brexit-Schlupfloch nutzte und eine Zulassung erteilte, will der Chef der Bundesärztekammer, dass auch die EU-Behörden schneller ans Werk gehen. Noch schneller, muss man sagen, denn schon jetzt gehen Entwicklung, Prüfung und Zulassungsverfahren im Rekordtempo. Klaus Reinhardt aber heute Morgen im Deutschlandfunk.
Ich finde es erstaunlich, dass die europäische Prüfung 4 Wochen dauern soll. Da findet ja keine weitere Überprüfung des Impfstoffes an sich statt, sondern es geht nur darum, nachzuvollziehen, ob die Prüfungen, die stattgefunden haben, valide sind. Und insofern würde ich sagen, da muss dann, glaube ich, die Europäische Union auf die Behörden dann doch nochmal einwirken, dass man sich wirklich die Mühe macht, das noch etwas zu beschleunigen.
Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt heute Morgen im Deutschlandfunk. Gleich mehr dazu, wie überhaupt die Zulassungsverfahren für Impfstoffe geregelt sind. Kein Impfstoff wird aber so schnell verfügbar sein, dass er das Problem löst, wie Infektionsschutz in Alten- und Pflegeheimen geregelt werden kann und zugleich Kontakte zu Angehörigen stattfinden können. Im Frühjahr hat ja die Corona-Pandemie vielerorts zu sozial unzumutbaren Abschottungen zur Isolation von Alten und Kranken geführt. Das soll so nicht wiederholt werden. Frank Capellan zu den Besuchsregeln, die sich der Bundesgesundheitsminister vorstellt.
Es ist der Versuch, alten und pflegebedürftigen Menschen in den Heimen die Einsamkeit zu ersparen, die viele im Frühjahr bitter erleben mussten. Jens Spahn verweist auf die große Gefährdung von Heimbewohnern. Immer wieder haben sich Corona-Ausbrüche als verheerend erwiesen. Jeder 5. Bewohner, der sich ansteckt, überlebt die Krankheit nicht, unterstreicht der Gesundheitsminister.
Und wir sehen da auch, dass dieses Virus, wenn es einmal etwa in einer Pflegeeinrichtung ist, dort auch brutal zuschlägt. Im Schnitt stecken sich bei Ausbrüchen in Pflegeheimen 18 weitere Menschen an.
Das Konzept der Bundesregierung gilt nun als Handreichung für Pflegepersonal und Besucher. Mit Erkältungssymptomen soll niemand Zugang erhalten. Nur im Falle der Sterbebegleitung könne es da Ausnahmen geben. Besucher müssen sich registrieren lassen. Die Körpertemperatur soll jedes Mal gemessen werden. Gerade in Gebieten mit besonders hohen Infektionszahlen werden Schnelltests empfohlen. Maske tragen, lüften, den Garten nutzen, Abstand halten, die üblichen Regeln sind in den Handreichungen zu finden. Kontakte bleiben trotzdem immer ein Risiko, meint der Pflegebeauftragte der Bundesregierung. Andreas Westerfellhaus hält einen würdigen Umgang mit alten, Kranken und Sterbenden dennoch für möglich.
Beispiele: Wenn der Abstand eingehalten wird, kann man durchaus bei Menschen, die ihren Besuch sonst nicht erkennen können, kurz die Maske abnehmen, um das Gesicht ganz zu zeigen und ein Erkennen zu ermöglichen. Auch kurze Berührungen mit den Händen sind möglich, wenn dabei beide Mund-Nasen-Schutz tragen und auf Händehygiene achten.
Nach Ansicht von Eugen Brüsch sind das allzu viele schöne Worte der Politik. Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz macht seinem Ärger im Gespräch mit dem ZDF Luft.
Wir brauchen keine Ratschläge, wir brauchen tatsächlich praktische Hilfe. Wo sind denn Schnelltests zu bekommen? Wer übernimmt die Frage der Qualität dieser Schnelltests? Man verlässt sich auf Herstellerangaben. Wir brauchen Menschen, die sie vornehmen, und zwar sowohl bei den Besucherinnen und Besuchern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege.
Christdemokrat Spahn will diese Generalkritik so nicht stehen lassen. Schnelltests lassen sich leicht produzieren. Woche für Woche würden mehr geliefert.
Die Rückmeldung ist, dass die Versorgung immer besser wird. Die allermeisten Einrichtungen nunmehr Zug um Zug auch die Schnelltests bekommen. Dass jetzt das Thema natürlich ist, wie man das mit dem Personal dann auch unterlegt.
Doch woher die zusätzlichen Kräfte kommen könnten, darauf gibt es keine Antworten. Die Pflegeheime brauchen dringend mehr Personal und eine durchdachte Teststrategie, fordert auch Linken-Chef Bernd Rixinger. Patientenschützer Eugen Brüsch beklagt zudem, dass die Pflegekräfte von der Bundesregierung im Stich gelassen würden. Immer wieder höre er, dass es bald wirksame Masken geben werde, aber
es ist nicht zu glauben, es ist immer noch so, dass die wichtigen FFP2-Masken, also die uns auch schützen und einen anderen schützen, heute in den Heimen weiterhin Mangelware sind.
Die professionellen FFP2-Masken für den Atemschutz sind sinnvoll, wenn sie professionell angepasst und auf ihre Dichtigkeit hin überprüft werden, heißt es wörtlich in den heute vorgestellten Empfehlungen. Nur hilft das wenig, wenn sie nicht vorhanden sind. Wenn nicht ausreichend geliefert werden kann, bleibt es auch nur ein schwacher Trost für die Betreiber der Heime, dass der Staat sämtliche Kosten für Tests und Masken übernimmt. Spahn verspricht weitere Lieferungen.
Wir wollen die Pflegebedürftigen bestmöglich schützen. Wir wollen sie nicht wegsperren, nicht isolieren.
Dass dies mit den Empfehlungen von heute gelingen kann, bezweifelt Eugen Brüsch. Wir reden über 900.000 Menschen in 12.000 Pflegeheimen, betont der Patientenschützer. Da werden viele in der Isolation bleiben.
Frank Kapellan war das. Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime, die möglichst verhindern sollen, dass sich die Politik der geschlossenen Türen in Heimen aus dem Frühjahr wiederholt. Während im Moment bestenfalls eine Seitwärtsbewegung bei den Infektionszahlen festzustellen ist und der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar anhalten soll. Aber zumindest steuerlich soll das Homeoffice attraktiver werden. Die Neuregelungen fasst Panayotis Gavridis zusammen.
120 Tage à 5 Euro können geltend gemacht werden, sprich 600 Euro im Jahr. Die Idee, wer Zusatzkosten hat, soll pauschal entlastet werden, sagt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding.
Das Besondere ist ja, man kann schon bisher zum Beispiel Schreibtisch oder PC oder so absetzen. Und wer ein Arbeitszimmer hat, der ist sowieso raus, der kann es auch komplett absetzen. Es geht jetzt um die wenigen Fälle, in denen man praktisch am Küchentisch ein bisschen beengt arbeiten muss und zusätzlich Strom- und Wasserkosten hat. Und dafür ist diese Pauschale gedacht.
So Binding gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Homeoffice-Pauschale wird nicht zusätzlich gelten, sondern in die bisherige Werbungskostenpauschale eingerechnet. Hier können Ausgaben, die für die Tätigkeit notwendig sind, angegeben werden. Darunter fallen Fahrtkosten, Arbeitskleidung oder auch Seminare. Der Effekt, je mehr Kosten jemand geltend machen kann, umso weniger Steuern muss er oder sie zahlen. Für die Homeoffice-Pauschale heißt das, am Ende profitieren im Prinzip nur diejenigen, die mehr als 1.000 Euro Kosten für ihre Tätigkeit angeben. Zudem dürfte die Zuhause-Arbeiten-Pauschale sich auch nur für diejenigen rechnen, die es nahe zur Arbeit haben und nicht mehr als 17 Kilometer fahren müssen. Wer weiter weg von seiner Arbeitsstelle wohnt, für den oder die lohnt es sich eher, die zurückgelegten Kilometer über die Pendlerpauschale sich anrechnen zu lassen, statt pauschal 5 Euro fürs Homeoffice. Warum aber liegt die Grenze gerade bei 5 Euro pro Tag? Lothar Binding antwortet, alles andere wäre zu teuer.
Die ehrliche Antwort ist, dass das einen fiskalischen Hintergrund hat. Fiskalisch heißt bei uns ja immer, was es den Staat kostet. Und da wir ja im Moment schon exorbitante Kosten natürlich haben, bezogen auf alle Corona-Hilfen, hatten wir uns überlegt, dass hier 1 Milliarde der fiskalischen Kosten nicht überschritten werden soll.
Wie viele Menschen von dieser Regelung tatsächlich profitieren werden, ist aktuell noch unklar. Die Homeoffice-Pauschale ist dabei zeitlich auf 2 Jahre befristet. Sie kann bei der Steuererklärung für 2020 und 2021 berücksichtigt werden. Fabio De Masi von der Linksfraktion kritisiert, dass Arbeitgeber vollständig aus der Pflicht genommen würden, für die Homeoffice-Kosten aufzukommen. Die Pauschale begünstige zudem höhere Einkommen über den Steuerabzug. Bei Beschäftigten mit niedrigen Einkommen käme kaum was an, so De Masi. Auch Christian Dürr, Fraktionsvize der FDP-Bundestagsfraktion, kritisiert die Regelung. Unserem Hauptstadtstudio sagte er:
Die Homeoffice-Pauschale, sie kommt viel zu spät und vor allen Dingen greift sie zu kurz. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass während der Krise eine Pauschale von mindestens 100 Euro pro Monat eingeführt wird, damit man eine steuerliche Entlastung auch wirklich spürt.
Die Steuerpauschale fürs Homeoffice ist Teil des geplanten Jahressteuergesetzes. Die Koalition will dabei auch Ehrenamtliche steuerlich entlasten. Zudem dürfen gemeinnützige Vereine und Organisationen mehr Geld als bisher steuerfrei einnehmen. Die Freigrenze soll von 35.000 auf 45.000 Euro im Jahr angehoben werden.
Panayotis Gavridis war das. Ein Corona-Impfstoff ist der Hoffnungsträger für ein absehbares Ende der Pandemie. In Großbritannien soll bereits am Dienstag mit dem Impfen begonnen werden. Dort hat es eine Eilzulassung gegeben für den Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer. Diese Kooperation ist gemeinsam mit dem Impfstoff der US-Firma Moderna am weitesten im Zulassungsprozess, der normalerweise für einen Impfstoff selten weniger als 10 Jahre dauert. 10 Jahre, im Moment werden es wohl etwa 10 Monate, bis ein völlig neuer Impfstofftyp verfügbar sein wird. Wir informieren in dieser Sendung seit gestern und an den folgenden Tagen über verschiedene Facetten rund um das Thema Corona-Impfstoff. Heute, wie funktioniert das Zulassungsverfahren und wie genau funktionieren die genbasierten Impfstoffe, die im Moment in der Entwicklung am weitesten sind? Dagmar Röhrlich dazu.
2 Impfstoffkandidaten beruhen auf neuen Technologien. Die sogenannte Boten- oder Messenger-RNA, kurz mRNA, bei denen der Impfstoff aus einem Schnipsel genetischer Information des SARS-Coronavirus besteht.
Da geht es darum, dass man den Menschen selber diese Proteine, die wir normalerweise an Viren erkennen, produzieren lässt.
Der Körper impft sich sozusagen selbst, erklärt Jörg Vogel vom Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung.
Eigentlich passiert genau das, was auch passiert, wenn ein Virus in die Zelle eindringt. Nur dass wir nur die für Proteine hineinliefern, die an der Oberfläche des Virus zum Beispiel für unser Immunsystem sichtbar sind.
Zwar stecken schon Jahrzehnte der Forschung in diesem Vakzintyp, doch bislang gab es so etwas noch nicht. Da liegt die Frage nahe, können in so kurzer Zeit entwickelte neuartige Impfungen sicher sein? Für diesen Nachweis werden mRNA-Impfstoffkandidaten wie alle anderen zunächst ganz klassisch in Zellkulturen und Tierversuchen erprobt, erklärt Siegfried Rohm vom Verband der forschenden Pharmaunternehmen.
Und wenn diese Versuche hier alle gut aussehen, dann beginnt die Entwicklung mit Menschen. Dafür braucht man natürlich entsprechende Genehmigungen von der Zulassungsbehörde, von mindestens einer Ethikkommission, also Phase 1 mit wenigen Freiwilligen. Im Unterschied zu den Medikamenten sind es hier immer gesunde Personen, mit denen man diese Impfstoffe erprobt. In Phase 2 dann mit einer größeren Zahl von freiwilligen Gesunden und in Phase 3 dann mit mehreren 10.000 Freiwilligen.
In dieser Phase sollen seltene Nebenwirkungen erkannt und die Wirksamkeit nachgewiesen werden. Deshalb erhält die eine Hälfte der Probanden ein Placebo, die andere den Impfstoff. Alfred von Krempelhuber vom Pharmakonzern GlaxoSmithKline.
Impfstoffentwicklung kommt nicht mit wenig Probanden aus, weil sie mit den Impfstoffen ja immer sicherstellen müssen, dass sie einen gesunden Probanden nicht krank machen oder einen gesunden Menschen nicht krank machen.
Um angesichts der Pandemie Tempo zu machen, konnten präklinische und klinische Phasen weltweit überlappend geplant und miteinander kombiniert werden. Außerdem fallen viele Wartezeiten weg, etwa die auf Geldgeber.
Es kommt dabei vor allen Dingen darauf an, dass der Entwicklungsweg angemessen verkürzt werden kann.
Klaus Sichutek vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen, das im Rahmen der europäischen Arzneimittelzulassung für die deutsche Seite tätig ist. Den Entwicklungsweg verkürzen soll unter anderem das Rolling Review-Verfahren. Die Hersteller müssen nicht erst alle Daten sammeln und geschlossen mit dem Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA einreichen. Vielmehr liefern sie sie so ab, wie sie anfallen. Bei der EMA laufen derzeit 3 Rolling Review-Verfahren. Für ein potenzielles Vakzin von AstraZeneca Oxford und für die beiden mRNA-Impfstoffkandidaten von BioNTech Pfizer und Moderna.
Aber erst wenn die Wirksamkeitsdaten da sind, geht dann der Komplett-Review los, also das Verfahren der Zulassung. Es gibt keine Abstriche bei der Sorgfalt der Bewertung von Anträgen beim Paul-Ehrlich-Institut.
Und mit der bedingten Zulassung hört die Überwachung der Sicherheit nicht auf.
Wir werden auch eine aktive Pharmakovigilanz einführen, das heißt pharmakoepidemiologische Studien mit Einführung der Impfung, um sicher zu sein, dass wir sehr schnell mögliche Risikosignale erfassen und dann auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können.
Die Regierung in London hat BioNTech Pfizer jetzt auf Empfehlung der britischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde MHRA eine Notfallzulassung erteilt. Dazu war eine besondere Ermächtigung der MHRA notwendig, denn die Behörde wird eigentlich erst nach dem Brexit am 1. Januar die volle Verantwortung für die Arzneimittelzulassung in Großbritannien übernehmen. Die Impfungen von 20 Millionen Menschen sollen Anfang der Woche anlaufen. Damit kommen die Briten den Amerikanern zuvor, denn auch in den USA hat BioNTech Pfizer bei der FDA einen Antrag auf Notfallzulassung gestellt, ebenso wie übrigens auch Moderna. Die Entscheidungen dort sollen in den kommenden Tagen fallen. In Europa dauert es wahrscheinlich bis Ende Dezember bzw. Anfang Januar, ehe die EMA über die Anträge der beiden Gruppen auf bedingte Zulassung entschieden haben wird. Während das Notfallzulassungsverfahren in den USA hauptsächlich eine Abwägung der Risiken darstellt, ist das Verfahren in Europa komplexer, der Prüfaufwand größer. Es müssen, Zitat, hinreichende Erkenntnisse über ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis vorliegen.
Dagmar Röhlich war das, unsere Reihe zum Thema Hoffnungsträger-Impfstoff. Wie eingangs der Sendung erwähnt, der Präsident der Bundesärztekammer klagt, dass Europas Zulassungsbehörde schneller werden möge. Andere, wie der CDU-Europaparlamentarier Peter Liese, auch Mediziner, warnen vor übereilten Zulassungen. Voraussichtlich wird der Impfstoff von Pfizer und BioNTech Ende Dezember für Europa zugelassen werden. Womöglich liegen die Probleme aber gar nicht beim Zulassungsverfahren und dessen Tempo, sondern darin, wie der Impfstoff verteilt werden soll. BioNTech Pfizer hat zunächst gemachte Lieferzusagen bereits nach unten korrigiert. Sabrina Fritz dazu.
Die Zahl ist eigentlich nicht neu. Bereits Anfang November erklärten BioNTech und Pfizer in einer gemeinsamen Presseerklärung, aufgrund von Lieferprognosen gehe man von 50 Millionen Dosen für dieses Jahr aus. Im kommenden Jahr sollen es dann über 1 Milliarde werden. Offenbar gab es bei dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer Überlegungen, mehr Impfstoff herzustellen, doch diese Zahl lässt sich jetzt wohl nicht erreichen. Sowohl die Vorprodukte, die für den Impfstoff notwendig sind, stellen einen Engpass dar, als auch die komplizierte Lieferung des Impfstoffes. Er muss bei minus 70 Grad transportiert werden. Die ersten Impfdosen werden jetzt nach Großbritannien gebracht. Wie sensibel der Transport ist, zeigt eine Meldung des IT-Riesen IBM. Dieser warnt vor Hackerangriffen auf Unternehmen, die mit der Logistik des Impfstoffes befasst sind. Man habe bereits mehrere Angriffe auf die IT dieser Unternehmen aufgedeckt. Diese würden die Handschrift von Geheimdiensten tragen.
Sabrina Fritz war das. Und Ende der Corona-Themen zum Öl. Das Ölkartell OPEC und seine 10 angeschlossenen Kooperationspartner haben sich auf die Fördermenge fürs kommende Jahr geeinigt. Es soll mehr gefördert werden. Zu Gründen und Konsequenzen Mischa Erhardt.
Mit einer Steigerung von 500.000 Barrel Öl pro Tag haben die Länder des OPEC-Kartells und Russland eine Einigung oder vermutlich richtiger den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden.
In der aktuellen Situation, in der wir uns auch mit der Weltwirtschaft befinden, ist das okay, wird keinen richtig stören. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2021 dann doch wieder auch Zusammenkünfte der OPEC sehen werden und dass dann nochmal neu das diskutiert wird.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. In der Tat hat die OPEC angekündigt, sich ab Januar regelmäßiger treffen zu wollen, nämlich einmal pro Monat. Bislang fanden die regelmäßigen Treffen einmal pro Halbjahr statt. Zum einen die starken Schwankungen an den Ölmärkten dürften bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Im März waren die Ölpreise an den Rohstoffmärkten zum ersten Mal in der Geschichte kurzfristig in den negativen Bereich gerutscht. Im April hatten die Ölförderländer dann eine Drosselung von 10 Millionen Barrel pro Tag beschlossen. Das hat zwar zusammen mit der wirtschaftlichen Erholung nach der ersten Pandemiewelle wieder zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, allerdings auch zu einem Problem für die meisten ölproduzierenden Länder.
Die Ölförderländer in der OPEC sind alle unglaublich abhängig von ihren Öleinnahmen. Und jetzt haben die ja seit Frühjahr enorm reduziert. Diese Einnahmen fehlen.
So die Rohstoffexpertin der DK-Bank Gabriele Wiedmann. Im Grunde eine Quadratur des Kreises. Höhere Preise würden eine starke Drosselung und damit weniger Ölexporte für die meisten Ölstaaten voraussetzen, infolge also weniger Einnahmen. Hohe Ölexporte bei vergleichsweise geringer Nachfrage am Weltmarkt aber drücken die Ölpreise in den Keller. Und Carsten Jeski meint, dass die Nachfrage absehbar auch nicht wieder zu früheren Zeiten zurückkehren dürfte.
Denn diese goldenen Zeiten, in denen wir halt Ölpreise jenseits der 100 Dollar pro Barrel hatten, die sind vorbei.
Zudem sind auch neue Ölproduzenten neben dem OPEC-Kartell auf den Plan getreten, was sich hinter der Bezeichnung OPEC Plus verbirgt. Die OPEC versucht also, auch andere Erdölländer, die wie Russland nicht zum Kartell gehören, in ihre Verhandlungen mit einzubeziehen. Zu einem weiteren gewichtigen Konkurrenten sind in den vergangenen Jahren auch die USA mit ihrer umstrittenen Fracking-Technik aufgestiegen. Doch auch diese Technik lohnt sich erst zu Preisen, die deutlich höher liegen als aktuell. Die USA aber sind in der Runde der OPEC Plus nicht vertreten. Eigentlich hatten die Erdölförderländer geplant, ab Januar die Produktion deutlich stärker wieder hochzufahren als nun beschlossen. Allerdings hat offenbar die zweite Welle der Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen in Regionen wie Europa und Amerika diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Micha Erhardt war das. Bitcoin, die Kryptowährung, das anonyme Bezahlmittel im Netz, wird jetzt im Dezember auf einschlägigen Plattformen gerne auch als Weihnachtsgeschenk empfohlen. Immerhin hat der Bitcoin ja auch eine rasante Wertentwicklung hinter sich, Abstürze, aber ebenso ist es also eine gute Idee, Bitcoins unterm Tannenbaum zu platzieren. Nicolas Buschlüter dazu.
Seit Juli hat die Kryptowährung ihren Wert verdoppelt. Die 20.000-Dollar-Marke ist in greifbarer Nähe. Hendrik Leber von der Kapitalverwertungsgesellschaft Akatis ist selbst bekennender Bitcoin-Fan und Besitzer. Er führt den aktuellen Hype vor allem auf die Ankündigung des Bezahldienstes PayPal zurück, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren.
So, und das löst natürlich erstmal eine Nachfrage nach Bitcoin aus, denn man braucht ja Bitcoin, um mit Bitcoin zu bezahlen.
Allerdings sollten Bitcoin-Besitzer auch gute Nerven haben. 2018 und im vergangenen Juli folgten auf Kursrallies jeweils heftige Abstürze. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management glaubt, Schuld daran seien weniger Spekulanten als vielmehr die derzeit verfügbare Menge des Bitcoin. Die sei mit 21 Millionen Einheiten ziemlich gering für ein weltweites Zahlungssystem.
Deswegen führen schon relativ kleine Änderungen in der Nachfrage zu relativ großen Ausschlägen bei den Kursen.
Die Zukunft des Bitcoin sehen die beiden Finanzexperten zumindest für die nächsten Jahre weniger als Zahlungsmittel oder als digitale Währung, auch wegen der begrenzten Menge an Einheiten. Hendrik Leber von Akatis schätzt den Bitcoin vor allem als eine Art Aufbewahrungsmöglichkeit, an die man von überall herankommen könne.
Ich persönlich zum Beispiel frage mich immer, wo tue ich mein Geld sicher hin? Bargeld ist extrem schwer geworden, Bankkonten, da gibt es Negativzinsen. Und für mich ist Bitcoin ein Geldspeicher, wo mir nicht die Bank jeden Tag etwas abschnipselt, weil die EZB Negativzinsen hat.
Für den Finanzprofessor Sandner ähneln Bitcoins schon jetzt in vielen Punkten Goldanlagen.
Bitcoin ist nicht zur Verwendung gedacht. Bitcoin hat eher in der Zukunft mal so eine Art Potenzial, zu einem Storage of Value zu werden.
Allerdings bieten Bitcoins auch Kriminellen durch die Anonymität vielfältige Möglichkeiten, schmutzige Geschäfte abzuwickeln. Das tut dem Hype um die Kryptowährung aber keinen Abbruch. Auch im Netz wird der Bitcoin gerade extrem stark beworben, mit der Aussicht auf vermeintlich immer weiter steigende Kurse. Trotz der Achterbahnfahrten der vergangenen Monate.
Nicolas Buschlüter war das. Von den Bitcoins zur Börse, wo allerdings zwei andere Themen eine größere Rolle spielen. Das Öl, wir haben darüber berichtet, und Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Dorothee Holz, die Börsenreaktion darauf?
Also die Einigung der OPEC Plus auf eine behutsame Lockerung der Förderbremse hat eine kleine Rallye hier ausgelöst. Die Ölpreise selbst sind nicht so stark gestiegen. Nordseeöl verteuert sich um 0,8% auf 49 Dollar. Ölaktien dagegen, die gehen ziemlich an der Decke durch die Decke an der Wall Street. Und das stellt ein Gegengewicht zu den negativen Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt dar. In den USA sind im November nur 245.000 neue Stellen geschaffen worden. Weniger als halb so viel wie erwartet. Millionen von Menschen sind immer noch arbeitslos. Trotzdem ist der Dow Jones sozusagen in Champagnerlaune, hat ein neues Rekordhoch bei gut 30.100 Punkten erreicht. Denn diese Daten dürften die zukünftige Regierung und die Fed unter Zugzwang bringen, noch mehr zu tun, um die Krise abzufedern.
Und was weiter für Optimismus an den Märkten sorgt, das ist die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. Die Briten gehen davon aus, dass sie in den nächsten Tagen bereits den Impfstoff von BioNTech und Pfizer einsetzen können. Der niederländische Regierungschef Rutte sagt, er habe sich 400.000 Dosen des Impfstoffs des US-Konzerns Moderna gesichert. Wie hat sich das alles ausgewirkt?
Klar, der Impfstoff, das ist praktisch der einzige Lichtblick, an den sich alle klammern in der Börse und außerhalb. Aber der Weg zu einer flächendeckenden Impfung, der ist sehr weit. Pfizer kann zusammen mit BioNTech nur halb so viele Impfdosen produzieren wie gedacht. Das hat doch für etwas Enttäuschung gesorgt. Aktien von BioNTech und Moderna sind unter Druck geraten. Der DAX verabschiedet sich aber immerhin mit einem kleinen Plus. Es geht um 0,2% hoch auf 13.283 Punkte. Auf die Woche gesehen gab es aber einen kleinen Rückschlag.
Einzelwerte im DAX, die Ihnen auffielen?
Autoaktien fielen auf, wobei die Papiere nicht alle in die gleiche Richtung marschierten. Daimler gehörte zu den DAX-Favoriten nach Nachrichten, dass der Aufschwung auf dem chinesischen Automarkt anhält. China ist in der aktuellen Krisenlage sowas wie eine Versicherung für die deutschen Autobauer. VW-Aktien geben aber 2% nach. Der Rumor ist ja gewaltig an der Spitze.
Der Kurs des Euro jetzt zum Wochenende.
Der Euro, der hält sich über der Marke von $1,21. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite fällt 2 Basispunkte auf -0,56%. Und Gold steigt leicht auf $1,833.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.